Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Schwesterlein, so heißt der diesjährige Schweizer Oscar-Kandidat. Die beiden Regisseurinnen Stephanie Chouard und Véronique Raymond gelten seit längerem als hochtalentiertes Schweizer Kinoduo. Und im Kern loten die beiden in Schwesterlein die unterschiedlichen Arten der Geschwisterbeziehung aus. Nina Hoss spielt eine Theaterautorin, die durch die Krebsdiagnose ihres Bruders mit dem Schreiben aufgehört hat. Und Lars Eidinger spielt ihren Bruder Sven, der mit dem nahenden Tod konfrontiert wird und dennoch an seiner Schauspielkarriere festhält. Angesiedelt ist der Film im Milieu der Berliner Schaubühne, also Lars Eidingers zweite Heimat. Ich konnte ihn zum Gespräch treffen, ein Interview mit Maske, was zumindest meine Fragen etwas dumpf klingen lässt, und konnte mit ihm über den Film sprechen und auch darüber, ob es sehr reizvoll ist, quasi sich selbst in einem Film zu spielen.
Ja, zum Beispiel, ja, also deswegen, wenn Sie jetzt sagen, sich selbst zu spielen, das ist ein ziemlich komplexes Thema. Ich würde zum Beispiel immer behaupten, die schwerste Disziplin, ich würde sogar behaupten, es ist unmöglich, sich selbst zu spielen. Und ich bin eigentlich damit groß geworden, dass man sagt, den Schauspieler finde ich nicht so interessant, der spielt sich immer selbst. Ich glaube, es geht gar nicht. Kein Mensch kann sich selbst spielen. Und diese Rolle Sven Braunschweig, auch wenn es da natürlich viele Parallelen gibt, hat mit mir als Lars Eidinger eigentlich überhaupt nichts zu tun. Also ich spiele da überhaupt nicht mich selbst. Also natürlich denkt man, aha, auch ein Schauspieler spielt auch an der Schaubühne und spielt den Hamlet. Aber ich bin genauso wenig Sven Braunschweig, wie ich Kai Korthals aus dem Tatort bin. Ich spiele die Rollen. Trotzdem habe ich als Spieler immer den Ehrgeiz, das aus mir selbst zu nehmen. Und im Grunde möchte ich doch immer das, was die Rolle ausmacht oder die Figur ausmacht, in mir als Persönlichkeit zum Klingen zu bringen. Ich halte jetzt nicht von mir weg oder ich spiele nichts mir Fremdes, sondern ich versuche das in mir aufzuspüren. Und insofern war das natürlich bei der Rolle leichter, weil ich nicht so viel recherchieren musste. Wenn ich jetzt einen Rechtsanwalt spiele oder einen Staatsanwalt, dann muss ich ins Landgericht gehen und mir angucken, wie so ein Staatsanwalt ist. Ja, aber wenn ich einen Schauspieler spiele, muss ich jetzt nicht auf eine andere Theaterprobe gehen und sagen, ich gucke mal, wie die Schauspieler so privat sind. Oder ich weiß noch, als ich damals Chris in Alle anderen gespielt habe, in Maren Ader, hatte mich ein Freund, der bei Sauerbruch Hatten arbeitet, eingeschleust und ich durfte da 3 Tage im Architekturbüro sitzen und so tun, als wenn ich Architekturstudent bin. Keiner kannte mich da und da konnte ich mich einfach mit an den Schreibtisch setzen und war so interessiert. Manchmal geht es ja auch um so einfache Sachen, wie telefoniert denn so ein Architekt, bis hin zu, was zieht ein Architekt denn eigentlich an, außer eine Designerbrille, einen schwarzen Rollkragenpulli und einen Sakko. So, was man so, das meine ich mit aufs erstbeste Klischee reinfallen. Eigentlich haben die Adidas-Schuhe an und einen roten Sweater. So.
Also es ist die Idee, die Figur möglichst ja, realitätsgenau zu fassen. Und es ist aber nicht die Frage nach der Motivation der Figur. Sie kennen doch sicherlich vielleicht dieses überlieferten ja, Bonmot von Hitchcock, der immer gesagt hat, wenn ein Schauspieler zu mir kommt und sagt, ja, ich möchte mit dir über meine Rolle reden, dann sage ich, steht doch alles im Drehbuch. Und dann fragt er mich, aber es geht um die Motivation. Dann habe ich ihm gesagt, ja, das ist deine Bezahlung. Aber es geht, das habe ich richtig verstanden. Ich meine, es geht weniger um die Motivation, sondern mehr um das zu fassen, eben, wie telefoniert ein Anwalt?
Ja, wir hatten interessanterweise mal im Zusammenhang mit einem Stück, da habe ich nur die Musik gemacht, damals an der Schaubühne Trauer muss Elektra tagen, haben wir einen Analytiker eingeladen, der uns die Motivation und psychischen Hintergründe der Figuren aufdröseln sollte. Und der hat gesagt, das kann er gerne machen, aber ehrlich gesagt haben die Menschen das gar nicht. Das heißt, man begibt sich Zusammenhänge und reagiert darauf. Kein Mensch geht in den Raum und vollführt seinen Plan, den er vorhat. Also diese Logik, die oft der Fiktion abverlangt wird, die das Leben gar nicht innehat, die ist, glaube ich, irreführend. Also ich glaube, wir alle haben große Sehnsucht nach einer Logik, weil unsere Existenz keiner hat. Also weil keiner von uns weiß, was wir hier auf der Erde sollen, wo wir herkommen, wo wir hingehen. In der Fiktion will man diese Fragen immer beantwortet haben. Mich fragen die Leute immer, was ist denn das für eine Figur, die sie spielen? Was will die denn? Ich weiß es nicht. Also wenn sie mich jetzt fragen, was will ich? Ganz schwer zu beantworten und ich weigere mich dann immer, meine Figuren darauf zu reduzieren. Aber ich kann es trotzdem natürlich verstehen, was der Hitchcock sagt. Im Grunde geht es für mich dann eher immer um einen künstlerischen Ausdruck. Also was möchte ich sozusagen erzählen und was beschäftigt mich? Und da gab es natürlich gerade in dem Zusammenhang mit jemandem, der so unmittelbar mit dem Tod konfrontiert ist, die Frage, wie stellt man es dar? Also wie zeigt man jemanden, der Angst hat zu sterben? Und was mir geholfen hat, ich habe mir, na viele ist jetzt übertrieben, aber ich habe mir 2 Dokumentationen angeguckt über Sterbehospize. Und es war sehr aufschlussreich zu gucken, wie denn jemand ist, der Angst hat zu sterben. Und mich hat überrascht, wie expressiv das ist. Ich hätte es so aus einer schauspielerischen Intuition viel zurückgenommener, viel introvertierter gespielt. Und es sind wirklich Leute zu sehen, die jammern und die schreien vor Schmerzen und die schreien auch vor Angst vor dem Tod. Und das habe ich benutzt. Das andere war, dass mich gerade die letzten Jahre von Christoph Schlingensief sehr beeindruckt haben. Und meine Frau hat er auch damals mitgesungen, die war damals noch Opernsängerin, heute arbeitet sie als Familientherapeutin. Diese Stücke wie Kirche der Angst zum Beispiel, wo er seine Angst vor dem Tod thematisiert. Und das hat mich damals schon sehr beeindruckt, weil ich auch da das Gefühl hatte, er arbeitet sich an den Klischees ab, die man so hat. Dass zum Beispiel, dass man immer denkt, jemand, der unmittelbar mit dem Tod konfrontiert ist, erlangt irgendeine Form von Weisheit oder Größe, sondern Christoph Schlingensief, finde ich, hat eher gezeigt, dass das Gegenteil der Fall ist. Man schrumpft eigentlich, man schrumpft vor Angst. Und das auszuhalten und zu zeigen und auch die Menschen damit zu konfrontieren, das fand ich eine große Qualität.
Ist das Sterben spielen vor der Kamera ein anderes Spielen, als auf der Bühne Sterben zu spielen? Weil es ist ja auch durchaus im Film thematisiert, dass sie da auf die Bühne gehen, den Hamlet spielen. Hamlet stirbt zwar mehr oder weniger zufällig am Ende des Stücks, aber sterben fast alle in dem Stück. Und man spielt das vielleicht jeden Abend. Ist das dann ein anderes Spielen, als für so einen Film, den Sven, der stirbt, zu spielen?
Macht das überhaupt Sinn, die Frage? Ja, die macht total Sinn. Ja, die ist auch, ja, die ist nicht so einfach zu beantworten, weil im Grunde ist es im Theater natürlich immer in gewisser Weise formaler. Also es ist immer ein bisschen maskenhafter dann doch. Ja, also weil es über eine Distanz funktioniert und weil es oft auch über ein Bild funktioniert. Während ich beim Film natürlich den Ehrgeiz habe, dem eine Realität zu verleihen. Trotzdem gab es für mich die große Erkenntnis, auch in der Auseinandersetzung mit Hamlet, gar nicht so per se zu unterscheiden zwischen Realität und Fiktion. Und Shakespeare bemüht nicht umsonst oft das Bild, dass er Schauspieler, Julia zum Beispiel, in Romeo und Julia, sich fragen lässt, vielleicht bin ich nur eine Schauspielerin oder Hauptdarstellerin in meinem eigenen Stück. Und das passiert immer in Momenten, wo Figuren unmittelbar mit dem Wahnsinn oder mit dem Tod konfrontiert sind. Und der löst ja für mich immer sozusagen diese Ebenen auf. Und es ist dann doch immer meine Wirklichkeit. Und deswegen bemühe ich auch in unserer Hamlet-Inszenierung dieses Zitat von Katja Epstein, von dem Autor Bernd Meinung, der sagt, alles ist nur Theater und ist doch auch Wirklichkeit. Und das glaube ich zutiefst, dass selbst wenn es sehr theatral ist oder formal ist oder auch fiktiv ist, wie ich auf einer Bühne sterbe, ist es trotzdem eine Wirklichkeit und wird trotzdem Teil meines Lebens. Und da macht es eigentlich keinen Unterschied, wie authentisch ich das in Anführungszeichen spiele oder ob das einfach eine formale Übersetzung ist. Deswegen würde man ja auch abstrakte Malereien nicht geringer schätzen als konkrete Malerei und ein Caravaggio nicht höher hängen als ein Picasso, ja? Sondern das ist eine unterschiedliche Art des Ausdrucks.
Ich frage auch, weil wenn es um die Figur des Svens geht, ist es immer die Frage, kann ich durch die Kunst vielleicht die Vorstellung des eigenen Todes irgendwie zumindest zähmen oder anders begreifen, nicht wahr? Er ist Schauspieler. Für ihn scheint es immer sehr wichtig zu sein, dass er die Kunst hat. Einer der wesentlichen Konflikte mit seiner Schwester, Zwillingsschwester, ist ja, dass sie aufhört zu schreiben in dem Moment, wo er die Diagnose bekommt. Das heißt, sie verabschiedet sich von der Kunst, was auch immer das für eine Kraft sein soll, heilend oder zähmend, das sind jetzt meine ungelenken Worte. Aber ist da etwas? Kann man das durch die Kunst, mit der Kunst?
Ja, ich glaube, die Erkenntnis ist innerhalb des Films, dass sie am Anfang denkt, sie schafft ihm eine Perspektive dadurch, dass sie wieder anfängt zu schreiben. Und was ich meine mit Erkenntnis ist, dass sie irgendwann versteht, sie schafft damit was, was über den Tod hinausgeht. Und das finde ich eigentlich so den interessantesten Punkt, dass Kunst was ist, was immer darüber hinaus weiß, weil es auch immer was klar Transzendentes hat und weil es sich dem Irdischen entzieht. Und das ist das Aufregende an Kunst, ja, dass es über den Dingen steht, dass es was Überirdisches oder nicht Weltliches ist per se. Und ich glaube, das ist so die Schönheit, dass man merkt, dass sie sich darüber eigentlich wieder begegnen und dass es wie eine Verabredung im Jenseits ist. Und ich bin wirklich ein hochgradig ungläubiger Mensch und ich glaube auch nicht an den lieben Gott und ich glaube auch nicht ans Paradies. Und trotzdem finde ich diese Idee, dass man sich auflöst reizvoll. Also ich glaube, zum Beispiel dieser Begriff von Stille, ja, auch der Satz, mit dem ja Hamlet endet, der Rest ist Stille, fälschlicherweise immer von Schlegel-Tieck übersetzt mit der Rest ist Schweigen, was mit The Rest is Silence eigentlich gar nichts gemein hat. Stille ist ein paradiesischer Zustand. Und das ist eigentlich das, nach dem wir uns sehen und worin wir uns auflösen. Und das ist eher so ein Anknüpfungspunkt, wo ich das Gefühl habe, das ist was, ja, wo man sich wieder begegnen kann.
Ist Schwesterlein dahingehend nicht auch ein Film über die Frage, in welcher Konstellation genau das am besten funktioniert? Also die Frage nach der Alternativfamilie. Es sind Zwillinge, das ist wichtig. Es geht auch um die Kernfamilie dieser beiden. Aber es geht ja auch um die Alternativfamilie des Theaters. Die Frage, ob es dort vielleicht der Ort ist, wo eben dieses Verständnis eher vorherrscht, als wenn die Mutter dann kommt und das alles ignoriert, mehr oder weniger. Die Frage, wo kann ich sterben, im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, interessanterweise fiel mir wieder Georg Trakl ein. Ich habe mich mal mit Georg Trakl beschäftigt, weil ich den gespielt habe in einem Film von 2008, glaube ich, also lange her. Und Georg Trakl hatte das Ideal der Eingeschlechtigkeit und die Behauptung, dass alles Übel dieser Welt daher rührt, dass Mann und Frau getrennt sind. Und deswegen ist dieser Begriff im Englischen auch so treffend, Sex für Geschlecht, dass es eigentlich darum geht, diese Geschlechterunterscheidung aufzulösen. Und das Gefühl habe ich eigentlich, dass es dadurch auch sehr treffend ist, dass man sagt, man nimmt Zwillinge, und es sind zweieiige Zwillinge, das ist ein Mädchen, ein Mann und eine Frau, und am Ende löst sich das eigentlich auf, diese Trennung, und sie werden eins. So, und das finde ich wie so eine gelebte Utopie, oder das steht so am Ende für mich darüber, dass es eigentlich, dass sie eigentlich, selbst darüber, dass er stirbt, aber dass diese, durch diese Trennung eigentlich eine Vereinigung vollzogen wird.
Bei Zwillingen wird ja immer wieder gesagt, dass wenn einer stirbt, der andere bis zu seinem eigenen Lebensende dieses Fehlen spürt. Also dass es ja wirklich so jemand anderes ist, der doch ich bin. Ich weiß, also es ist auch ein Film über diese ganz spezielle Bindung. Ja. Wie spielt man eine Bindung mit Nina Hoss, die jetzt nicht ihre Zwillingsschwester ist? Weil das ist ja die große Kunst letztendlich, das zu erzeugen.
Ja, ich meine, es ist immer natürlich eine Behauptung, überhaupt Familie zu spielen in einem Film. Und ich würde mal unterstellen, dass man, es gibt auch eine Ebene, an dem auch der Zuschauer immer sieht, das ist jetzt Corinna Harfuch, die spielt die Mutter von Lars Eidinger. Also man auch die Monstrosität meinetwegen von einer inzestuösen Verbindung stellt sich nicht wirklich her, weil es dann doch noch mal was anderes ist, wenn tatsächlich eine Schwester ihren Bruder küsst. Ja. Bei Nina war es halt wirklich einfach. Einfach erstmal wirklich aus einer großen Zuneigung zu einem Menschen. Ich bin einfach schon immer ein Fan gewesen von Nina Hoss und großer Bewunderer und fühle mich ihr einfach sehr zugewandt und kenne sie seit 25 Jahren. Wir waren zusammen in einer Schauspielklasse auf der Schauspielschule. Und auf dieser Verbindung können wir auch aufbauen, natürlich im Spiel. Wir mussten jetzt nicht uns irgendwas konstruieren und sagen, wie können wir denn eine Ähnlichkeit oder eine Vertrautheit erzeugen vor der Kamera. Wir sind uns wahnsinnig vertraut. Und auch auf eine Weise, die schon geschwisterlich ist in der Hinsicht, wir treffen uns jetzt gar nicht so oft, also eher nicht so. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass es da eine Verbindung gibt und auch eine gegenseitige Wertschätzung bis hin zu einer Zuneigung oder vielleicht auch so einer Form von Liebe, aber im Sinne von einer geschwisterlichen Liebe, ja, also dass man den anderen einfach gern hat, so, und auch gern mit dem zusammen ist. Und wenn man das alles sichtbar machen kann vor einer Kamera, dann spielt einem das natürlich gerade bei so einer Thematik extrem zu. So, und darauf konnten wir uns voll verlassen.
Ist Thomas Ostermeier ein guter Schauspieler?
Es ist auch Thomas Ostermeier ist auf jeden Fall ein sehr toller Regisseur und auch ein toller Mensch. Und der Grund, warum ich überhaupt an der Schaubühne bin und für mich ein großes Vorbild und ein Mentor. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum er Regisseur geworden ist und nicht Schauspieler. Aber er hat ja als Schauspieler angefangen. Und ich glaube, er sieht es auch selbst mit dem nötigen Abstand und auch einem gewissen Humor. Und er spielt wahnsinnig gerne. Und es ist auch alles, was ihn interessiert, wenn man mit ihm arbeitet, der Schauspieler. Und ich glaube, es setzt auch immer so ein gewisser Punkt ein, wo er auch den Schauspieler darum beneidet, dass er der Schauspieler ist und nicht er. Also, dass der Schauspieler ist und nicht Thomas. der Schauspieler, sondern der Regisseur. Ja, also ich fand es interessant, weil Thomas ist halt schon, ich habe zum zweiten Mal mit ihm gespielt, ich habe auch einen russischen Film mit ihm zusammen gemacht, Mathilda, da hat Thomas so eine Figur angelehnt an Rasputin gespielt, genau, eine Figur gespielt, angelehnt an Rasputin. Und auch da fiel mir schon auf, dass natürlich Thomas in erster Linie dem Schauspieler einen Raum schafft, in dem er sich bewegen kann. Und da ist er sehr gut drin, was zu konstruieren, in dem sich der Schauspieler wohlfühlt. Und das habe ich tatsächlich auch mir eingebildet, bei ihm zu beobachten, dass er sich selber diesen Raum schafft als Spieler. Das Problem liegt nur daran, dass er den nicht wirklich füllen kann, auch aus mangelnder Erfahrung, weil er einfach nie als Schauspieler arbeitet. Das heißt, das wäre sozusagen, glaube ich, das Ziel für ihn, dass er da irgendwie nochmal, ja, das eigentlich mit einem Grad an Emotionalität füllt, das, was eigentlich die Aufgabe des Schauspielers ist. Also ein bisschen das, was Sie beschreiben von Hitchcock, ja, dass man sagt, so die Motivation, das ist jetzt aber das, dafür wird der Schauspieler bezahlt, das muss der selber leisten, das kann ihm der Regisseur nicht geben.
Mir hat mal ein sehr bekannter Kollege von Ihnen gesagt, dass man einen guten Schauspieler nicht an den Rollen erkennt, die er annimmt, sondern an denen, die er nicht annimmt.
Ja, das ist gut, ja. DJ Kotze hat auch gesagt, den guten DJ erkennt man daran, was er nicht spielt.
Ja, so ist das. Gibt es denn Rollen, die Sie, also die Frage ist natürlich, wonach wählen Sie aus? Also das war ja schon die Eingangsfrage. Was ist der Impuls, wo Lars Eidinger sagt, das Projekt ja, das nein?
Sagen Sie überhaupt nein, das ist ja
eine andere Frage. Ja, manchmal muss man schon auch nein sagen, aber also einfach, weil man es zeitlich sonst auch gar nicht bewältigen könnte. Aber ich folge da tatsächlich meiner Intuition. Also glaube tatsächlich behaupten zu können, dass ich noch nichts aus karrieristischen Gründen gemacht habe oder des Geldes willen, sondern immer aus einem Lustprinzip heraus. Und wenn ich was lese und es interessiert mich, ich habe einen Spielimpuls, dann versuche ich das zu machen. Und wenn nicht, dann lese ich mir das auch nicht schön oder lasse mich da irgendwie zu überreden. Das ist eigentlich tatsächlich so das Hauptkriterium, ob ich Lust darauf habe.
Lars Eidinger im Interview über seinen Spielfilm Schwesterlein, der Donnerstag in unsere Kinos kommt.